Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Mal Record. Und freue mich mega auf das Gespräch mit der Natascha Bertschinger. Hoi Natascha, mega schön bist du heute bei mir da im Podcast.
Hoi Sarah, hoi zusammen.
Hallo. Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man den Namen hört, Natascha Bertschinger, da läutet zum einen oder anderen. Man kennt dich nämlich schon so ein bisschen in der Kirchenwelt. Du bist nämlich irgendwie so die Ansprechperson, wenn es um Sachen geht, Prävention und irgendwie, ja, alles, was mit Missbrauch und Kirche so ein bisschen ungutes Zeug angeht. Du wirst eigentlich mega oft du gefragt. Du bist im SRF jetzt erst kürzlich gekommen, gell? Und jetzt ist aber so, ich frage dich heute nicht als Fachperson zu Präventionsfragen, sondern wirklich als du, als Mensch, als Natascha. Und ich freue mich darum auch mega auf das Gespräch, weil du bist eine Person, die nicht nur viel Wissen hat über Prävention und über all die Themen, sondern eben auch irgendwie einfach einen Erfahrungsschatz aus dem Leben hast.
Ich fand das deine Frage in dem Fall.
Ich würde jetzt aber gleich sagen, vielleicht, dass man dich so ein bisschen noch kennenlernt, ein bisschen so zwei, drei persönliche Fakten von dir, irgendwie Hobbys oder einfach so, was dich bewegt oder was du so in deiner Freizeit machst. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, jetzt fernab vom Arbeiten.
Fernab vom Arbeiten gibt es mich persönlich privat daheim als Mami von drei Jungs zwischen 22 und bald 14. Etwas, was mich mit Sicherheit stark immer wieder beschäftigt und herausfordert. Gerade in Anbetracht dessen, dass mein Mann vor einem guten halben Jahr, der Rolf vor einem halben Jahr verstorben ist, wir uns dort am Finden sind, dann bin ich jemand, der ganz viel Zeit immer wieder für sich braucht, auch wenn ich sehr gerne Leute habe. Ich genieße es, mit Leuten unterwegs in irgendwelchen Lagercamps besucht zu haben, besucht zu gehen. Brauche aber die Zeiten für mich, die sind dann gefüllt mit ruhigen Sachen, mit Lesen oder mit Puzzlen oder mit Aquarellieren. Einfach mit Sachen oder mit Musik machen, mit Querflöte spielen, Gitarre spielen, mit Sachen, die mir ganz persönlich gut tun. Das ist, glaube ich, so das, was ich sehr gerne mache. Wäre eigentlich auch Wummerreise, da fehlt mir ein bisschen Zeit. Dafür komme ich aber gerade von Sommerferien und habe ich mega genossen.
Jetzt habe ich gar noch etwas über dich gelernt. Ich habe nicht gewusst, dass du so musikalisch bist. Gitarre und Querflöte, das ist ja mega, das habe ich gar nicht gewusst, siehst
du? Doch, das ist etwas, was ich wirklich brauche, auch für mich zum Abschalten. Jetzt ganz Trauerprozess etwas vom Wichtigsten gewesen. Oder immer noch wichtiger.
Ja, und ich finde das halt auch sehr eigentlich noch schön. Ich schätze, dass wir sind uns in dem ähnlich. Wir haben gerne Leute, aber wir sind auch gerne mal ein bisschen für uns. Wir arbeiten zusammen im gleichen Team mit der EMK in der Gemeindeentwicklung. Und wie gesagt, dort ist Natascha wirklich viel Ansprechperson, wenn in den Gemeinden irgendwie so ein bisschen Konflikte auftauchen oder wenn es darum geht, dass man etwas vielleicht vorbeugend einmal muss ansprechen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Teil von deiner Arbeit. Und warum, dass das irgendwie so gekommen ist oder du so besonders auch ein Gespür vielleicht entwickelt hast oder das Interesse von dem, da werden wir dem ein bisschen auf die Spur kommen in diesem Podcast. Und ich denke, wir fangen doch einfach mal so zuvorderst an, wo du auf die Welt gekommen bist und so ein bisschen deine Kindheit. Ich glaube, dort nimmt einem immer so ein bisschen Wunder, ja, bist du denn schon irgendwie in die Kirche hineingeboren worden oder wie ist das so abgelaufen? Einfach ein bisschen alles, was du magst erzählen von deiner Kindheit und wie das so war.
Aufwachsen geboren bin ich in der Stadt Zürich, sind später in Kanton Aargau gewechselt. Also breitkirchlich aufgewachsen bin ich, glaube ich, vom Gesamtsetting her. Mein Vater ist katholisch, meine liebliche Mutter ist reformiert. Ein bisschen später hat mein Vater nochmal geheiratet, eine methodistische Pfarrerin in der Zwischenzeit. Und darum bin ich so ein bisschen durch drei christlich prägte Organisationen gross, wo denke ich fast noch vier, weil das ganze Thema Blaukreuz auch eine grosse Rolle gespielt hat. Und ich dort in dem damaligen Hoffnungsbund und Blaukreuz-Jugend stark unterwegs bin. Und darum gibt es so vier Strömungen von christlicher Prägung, die sicher mitgespielt haben. Mhm. Bis und mit 5 ist mein Leben relativ normal verlaufen daheim. Da ist meine Mutter stark krank geworden, hat Brustkrebs gehabt, hat 4 Jahre lang gekämpft. Für uns gekämpft. Wir haben gewusst, dass sie es nicht wird überleben. Meine Eltern haben es gewusst, ich habe es nicht gewusst. Als ich 9 war, bin, ist sie gestorben. Ein grosser Einschnitt ins Leben rein. Ein schwieriger Einschnitt, weil mit dem Part auch ganz viel Verwandtschaft weggebrochen ist. Nämlich die ganze Verwandtschaftsseite von meiner Mutter, wo einen Streitpunkt drin es noch gegeben hat. Ein Jahr später hat mein Vater wieder geheiratet. Ein gutes Jahr später, meine Stiefmutter, mit ihr habe ich am Anfang, wir haben es nicht nur einfach gehabt, die ersten zweieinhalb Jahre, wir haben ein bisschen geknatschelt miteinander, bis zu dem Punkt, wo sie wieder mehr angefangen hat zu arbeiten, bis zu dem Punkt, wo es ein bisschen Training gegeben hat zwischendurch und nachher ist sie zu einer super guten Freundin geworden. Mhm. Ich glaube, nie als Ersatzmami da gestanden, wenn sie viele Erziehungsmassnahmen oder Erziehungsmöglichkeiten mitgeprägt hat. Aber grundsätzlich würde ich sie bis heute als Freundin und nicht nur als Mutterersatz betiteln. Das hat sie auch nie wollen sein. Und ich glaube, das hat es ganz stark vereinfacht. Mhm. Ja, nachher war es aber nicht ganz einfach gewesen. Die Geschichte hat sich so ein bisschen auf die Schule niedergeschlagen. Meine Klassenlehrerin von damals, meine 4., 5. Klassenlehrerin hat ziemlich stark abgemacht, fertig gemacht. Und das war eine schwierige Zeit, wo ganz viel Ausgrenzung von der Lehrerseite herum war, nicht von Schülerseite, sondern von Lehrerseite. Ich weiss, ganz kurz nach dem Tod von meiner Mutter haben wir ein Buch gelesen, wo es um den Tod gegangen ist von Eltern, von einem weisen Mädchen. Und sie haben mich in dem Zeitpunkt immer vorne auf den Tisch gesetzt, damit alle haben können mich anschauen als Halbweise. Ja. Plus mein Kollege dazu, der gleichzeitig weise, vollweise geworden ist. Wir sind vorne auf dem Tisch gesessen, als Ausstellungsobjekt, damit man sich so können verbeidlichen.
Krass.
Das ist eines von diesen Beispielen, wo man ganz fest geblieben ist, wo mich sicher mitprägt, auch gerade was das Thema Ausgrenzung und Ausstellen anbelangt. Ein bisschen später habe ich Querflötenlehrer das Gefühl gehabt, da kommt vielleicht auch meine Liebe zur Musikerin, nämlich so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe sie gebraucht, um mich zu erholen. Ich war eine gute Querflötenspielerin gewesen. Und gleichzeitig habe ich meinen Querflötenlehrer 2 Jahre lang missbraucht. Sexuell missbraucht, wöchentlich missbraucht, bis ich den Schritt rausgewagt habe, unterstützt von älteren Seiten, auch wenn sie nicht gewusst haben, warum ich so schnell gehen wollte. Er hat sie mal als Trösten beschrieben. Mhm. Das ist so ein weiterer Schritt, der mich sicher geprägt hat. Und das in Kombi mit dem ganzen Verlust hat mich dann auch innerlich abgestürzt. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gewesen zwischen Gott, der liebt, Gott, der da ist, Gott, der einem gern hat, wo ich auch als das kennengelernt habe, und der Gott, der einem fallen lässt. Mhm. Und so diese Gratwanderung habe ich relativ lang gemacht und bin so ein bisschen am Suchen gewesen, vom Weg suchen auf beide Seiten. Und bin dann mit 17 ins Tessines Jahr in ein Praktikum und habe gewusst, das ist nicht nur ein Praktikum, sondern das ist ein Jahr von der Entscheidung. Das bin ich mir bewusst gewesen. In der Zwischenzeit weiss ich auch von meiner Stiefmutter her, dass sie sich dann, glaube ich, auch bewusst gewesen sind. Und ich fand, entweder geht es jetzt aufwärts oder es reißt ein. Bin dann ins Leben zurückgefunden. Durch christliche Jugendgruppe, aber eine, wo ich im Nachhinein muss sagen, sie haben vielleicht nicht nur positiv geprägt. Mhm. Ja, und in dem bin ich nachher aber sehr eng geworden und in sehr engen Organisationen und Gemeinden mit unterwegs gewesen, neben der EMK, wo ich irgendwie immer ein bisschen Fuss drin behalten habe. Ich merke, die Enge ist nicht ganz alles. Und dann wieder zurück in ein weiteres Feld rein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Grundgeschichte. Die haben sicher nicht eng christlich geprägt, in der Gemeinde, im Gemeindesetting ganz sicher ganz fest.
Aber hätte das ein Stück weit auch vielleicht ein bisschen einen Halt gegeben? Weil jetzt, du hast ja schon eigentlich als kleines Mädchen schon Schicksalsschläger erlitten, wo andere vielleicht als Erwachsene mal machen. Und dann gibt ja vielleicht so ein bisschen das auch ein bisschen Stabilität, wenn man dann ganz klare Antworten findet und so. Oder wie würdest du das heute im Rückblick anschauen?
Ich glaube, der Glaubensaspekt, meine Lieblingsmutter mit auf den Weg gegeben hat, wo meine Stiefmutter mir auf den Weg gegeben hat, den haben wir Halt gegeben. Meine Mutter ist als tiefgläubige Christin gestorben, die hat immer gewusst, ich gehe zu Gott und hat das weitergegeben. Für sie war das Wichtigste, um zu sagen, hey, an dem musst du festhalten. Ich gehe, aber Gott ist an deiner Seite weiter. Das ist sicher etwas, was Halt gegeben hat. Meine Stiefmutter hat das nachher auf eine ganz sanfte Art mit weitergeprägt. Mitgeholfen, Bibel zu verstehen, Bibellesepläne organisiert, mitbettet, wenn ich will, aber nur dann, wenn ich will. Mir ganz selten mal in eine Kirche gezwungen, aber mich ermutigen, die Jungs jetzt in die Kirche zu gehen. Mein Vater auch, mit Sicherheit mit, aber im weiss, meine Stiefmutter war für mich ganz sicher prägender in dieser Fragestellung gewesen. Was nicht den Halt gegeben hat, ist der enge Glaube von der Sonntagsschule zum Beispiel. Der, der uns gelehrt hat, nur so. Und am Abend muss sicher alle Sünden bekennen. Unsere Sonntagsschullehrerin hat wirklich sehr starren, engen Glauben gelebt. Mhm. Der hat mir nicht geholfen. Den merke ich immer mal wieder, der kommt führen. Mhm. Also etwas, wo ich merke, wow, da habe ich noch so ein Eckchen, wo zwischendurch auch negativ reinprägt. Und eben das bin ich nachher aber dann gleich abgewandert. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt hat er gerettet, jetzt muss ich extremer werden. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus der Grundprägung raus. Mhm. Und darum ist so eine, auch dort ist so ein Mit, ein Dafür und der Wider.
Ja, ja. Also eine Art, du hast wie etwas müssen zurückgeben. Also Gott hat mich jetzt irgendwie da aus dem rausgerettet, also gebe ich jetzt irgendwie zurück, dass ich mich wirklich 100% für diese Sache begeistere. So ein bisschen so.
Ich habe mich dort so vor 17, mit 14, 15, 16, was mir wirklich schlecht gegangen ist, wo ich auch alles Mögliche ausgetestet habe, immer gewusst, irgendwo ist der Gott dumm, er zieht, er hebt und gleichzeitig habe ich mich gegen ihn gewehrt. Das war wie so ein riesen Dilemma, eine riesen Spannung zwischen Liebe, Gott, der um ist, wo bei der Liebe, Nähe Gott, der ist mir sehr zuwider gewesen, weil das hat mich zuerst an Missbrauch erinnert. Aber irgendwie war es gleich haltend rum. Und gleichzeitig habe ich gefunden, ich wollte nicht. Du bist so ein Depp, du hast mir das alles angetan und wie hast du es überhaupt können zulassen? Mhm. Und in dem Zwiespalt war ich gewesen. Mit dem ist es sein aber. Und dort unten durch einen jungen Jugendleiter und meine Mitwegepartnerin vor allem wirklich irgendwo einen neuen Gotteszugang gefunden. Aber meine Mitwegepartnerin dort unten ist ganz frisch bekehrt gewesen, aus einer sehr engen Freikirchen-Setting in der frisch bekehrt gewesen. Und für die hat es nur den haltenden Gott gegeben. Die haben mich, glaube ich, ganz fest mitgeprägt. Und nicht zwingend nur von zum Zurückgehen, sondern so ist richtig. Mhm. Nur wenn so wär's und wenn so tust, dann passiert das alles nicht mehr. Mhm. Es war auch klar gewesen, dass es ein Teil von dieser Geschichte Sünde ist. Und da merke ich, das ist halt auch ein Teil, wo genau meine Sonntagsschullehrerin mitgeprägt hat, wo ich sie mal darauf angesprochen habe, auf einen Missbrauch, hat sie gefunden, ja, das hat Gott nur zugelassen, weil bei eurer Familie etwas nicht in Ordnung ist. Wow. Und beim Tod auch. Also dort sind natürlich schon so Aussagen gefallen, die nicht hilfreich gewesen sind. Mhm. Im Wissen, also unsere Pfarrperson damals sicher das nie so unterstützt hat, von der Aussage her.
Ja, aber das ist ja das, was, glaube ich, dir und mir in unserer Arbeit immer wieder begegnet. Also so, das sind dann nicht unbedingt Pfarrpersonen, die von den Kanzlern oben runter so etwas sagen. Das kommt unterschwellig, das kommt in den Peergruppen oder irgendeinem Sonntagsschullehrer oder so sagt so etwas. Und ich finde es so krass, wenn man jetzt denkt, ich habe gerade wirklich vor kurzem ist eine Person zu mir gekommen, die hat ein Kind. Und der hat sie in der Religion, und sie im Unterricht auch gesagt, dass dein Grosspapi sich umgebracht hat. Du musst jetzt beten, ganz fest beten, dass der überhaupt in den Himmel raufkommt. Und das Kind hat nachher nicht mehr schlafen natürlich, weil das Gefühl hatte, ja, jetzt hängt es irgendwie an mir ab, dass der in den Himmel kommt. Also der geistige Missbrauch, haben wir das Gefühl, ja, das ist vielleicht in den 80er und 90er so gewesen, aber das findet halt wirklich einfach immer noch statt. Und die Ambivalenz vom Glauben, dass sich das so durchzieht, also dass das bei ganz vielen Leuten, die irgendwie so Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie traumatische Sachen erlebt haben schon in der Kindheit, dass es nachher mega schwierig bleibt, den Weg irgendwie zu finden. Und du hast ihn aber offensichtlich irgendwie gefunden. Wie ist denn das gegangen? Wie hast du das geschafft? Dass heute so irgendwie doch recht versöhnt scheinst zumindest.
Aber es ist nicht nur eine Schiene. Ich bin wirklich versöhnt mit meiner Geschichte. Mit Gott alleweil. Gott ist eine wichtige Stütze an meiner Seite. Etwas, wo ich das Gefühl habe, ohne das könnte ich nicht. Und ohne das wäre ich, glaube ich, nicht dort, wo ich jetzt würde stehen. Er hat ganz viel mitgeheilt im ganzen Sinne. Nicht nur, aber Gott ist dort ganz sicher wichtig drin gewesen. Ich finde es ganz schwierig, wenn ich dann irgendwo das Gefühl habe, ich muss irgendwo für eine Oberfläche bleiben, wo ich das Gefühl habe, die sagt so ein bisschen nichts aus. Und dort, glaube ich, ist es wichtig, dass wir authentisch drin sind und auch unseren Weg beschreiben. Und zu dem gehören auch die Schwierigkeiten, aber sie gehören auch die schönen Seiten. Und die schönen Seiten sind, glaube ich, der Teil, wo ich sage, der hat mich dort hingeführt, wo ich jetzt stehe. Ich habe in diesen ganz auch schwierigen Begegnungen in gewissen Freikirchen-Settings, auch in der Landeskirche, im Katholischen, auch ganz viel Positives erfahren. Es haben zwar nicht alle menschlichen Aussagen super gefunden, habe mit gewissen Mühe gehabt, habe aber durch meine Geschichte vielleicht auch gelernt, sensibel anzuhören. Auseinanderzunehmen, was wird jetzt mal gesagt und was denkt der andere wirklich und was ist jetzt wirklich auch Fakt und was ist etwas, wo vielleicht einfach dieser Person Sicherheit gibt oder sie so gelernt hat und so, darum so weitergibt und haben ganz fest angefangen hinterfragen. Nicht Gott, aber das Glaubenskonstrukt, wo mir immer wieder gelernt worden ist, Glaubensaussagen, Situationen, wo die Menschen geglaubt haben, das habe ich angefangen hinterfragen. Und das haben wir den Weg geöffnet in einen weiteren Glauben, in einen Glauben, der mehr prägt ist. Ich habe mich mehr mit dem Wort liebenden Gott und gleich von einem grosszügigen, gütigen Gott. Mit dem einen, der irgendwo mit im Leid unterwegs ist, der in dem Leid drin gestanden ist und ganz viel Kraft mir geschenkt hat. Ich glaube, ohne Gottes Kraft so im Nachhinein gesehen, hätte ich die Zeiten nicht durchgehalten, nicht durchgestanden. Hätte es mich zerbrochen, wäre ich an einem anderen Punkt jetzt, wo ich bin. Und an dieser Grundlage habe ich festgehalten. Ganz viel im ganz Persönlichen eben wirklich auch. Ich habe meine ganze Geschichte aufgeschrieben. Ich habe ganz viel von Gottes Gespräch aufgeschrieben. Ich habe sie zum Teil gezeichnet. Es ist ganz viel, ganz persönliche Gottesarbeit, Gotteserfahrung, Gottes Stimme, die ich immer wieder höre. Das passt vielleicht nicht zu meinem weiten Unterwegs von meinem Glauben, aber ich weiss, dass Gott redet und ich spüre und ich höre ihn immer wieder. Im Alltag, mir gegenüber, in meinen Situationen, von Sachen, wo ich weiss, wo ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, zwei Jahre später so kommen, wie ich es in dem Moment von ihm gehört und gesehen habe, von anderen Leuten. Das ist so der Halt, den es gegeben hat. Und selber finden und herausfinden, welchen Teil ist mir jetzt wichtig, wie will ich meine Gottesbeziehung leben, welche Form von Gottesbeziehung passt auf mich. Meinen eigenständigen Weg auch in dem zu finden. Und dann habe ich sicher mit dem Rolf einen Mann, einen Partner an der Seite gehabt, der mit einem ganz einfachen Glauben, ist das falsche Wort, einen ganz tiefen Glauben gehabt hat. Nicht einfach im Sinn von nicht hinterfragend, aber er ist sich einfach so sicher gewesen, dass Gott da ist und immer an der Seite steht. In dem Sinn einfach, prägend einfach, dass dann, wenn ich einmal kriselt habe, er das ganz klar als selbstverständlich nebendran gestellt hat. Also ich glaube, so Details. Und dann gibt es Personen sonst noch nebendran, die mitgeprägt haben, Predigten, die mitgeprägt haben. Unter anderem auch die Kirchen, wo die Glaubensgemeinschaft, wo ich drin gestanden bin, gerade in den methodistischen Kirchen, die mich mitgeprägt haben und positiv geprägt haben.
Hast du den Rolf im Kontext von der Kirche kennengelernt? Also irgendwo in einer Gemeinschaft, in einem Lager oder irgendwie so?
Ja, wir haben uns kennengelernt in einem Jungschi-Lager. Also nein, kennengelernt haben wir uns vorher schon, aber ich bin in einem Jungschi-Lager kochen, wo er Hauptleiter war und sind nachher miteinander wandern und jetzt hat es dann endgültig gefunkt. Ganz ehrlich? Spannend, weil ich eigentlich vorher schon mit allen Brüdern viel näher unterwegs war, mit allen dreien. Mit einem immer mal wieder in der Ferien, die anderen kennt auch von Jungs, weil wir die vom Alter her näher sind, waren eigentlich. Mhm. Und er denkt sich, als ich am wenigsten kennt habe und in diesem Lager neu kennengelernt habe, nachher hat es dann gefunkelt, genau.
Hat es dann gefunkelt, ja, schön. Und auch aus der EMK, das weiss ich gar nicht.
Er ist ein klassisches EMK-Kind, aus einer anderen Stadt, Zürich, Jungs, einer anderen Stadt, Zürcher Ecke. Ja. Aber ein klassisches Jungschi-Kind. Und darum haben wir uns durch die Jungschi, die sicher eine Basis von mir mit war, stark kennengelernt. Mhm. Und immer wieder so von weitem Begegnungen gehabt, aber wirklich von weitem. Ausser dort das eine Sola.
Ja, cool. Ja, und du hast ja jetzt durch all das durch, eben, man kann jetzt das also darüber reden, das sind ja immer wieder Geschichten, wo in einer Situation ist auch wieder bergab gegangen. Du hast viel müssen auch an dir arbeiten und die Sachen wahrscheinlich auch verarbeiten und so. Und das kann man jetzt nicht so ausbreiten, das ging wahrscheinlich zu lang. Und gleich hast du das irgendwie geschafft und hast dich ja dann auch entschieden, das interessiert mich auch. Also ich möchte auch in dem eigentlich im Arbeitsfeld von dieser ganzen von Aufarbeitung, von Analogen und so weiter möchte ich arbeiten. Du hast ja dann Ausbildungen gemacht in diesem Bereich. Magst du mal ein bisschen erzählen noch von dem, so ein bisschen das Berufliche noch ein bisschen mehr? Wie das deine Entscheidung dann beeinflusst hat, dass du das überhaupt angefangen hast zu machen?
Ganz freiwillig ist es nicht gewesen.
Aber bist du gezwungen worden? Ja, nein, super.
Ja, wir haben ich habe mit 23 geheiratet und habe ein halbes Jahr, bevor wir geheiratet haben, habe ich einen Unfall gehabt und habe mich kurz nach am Heiraten müssen operieren lassen und habe eine Rückenstabilisation und Ausfälle im Bein. Am Anfang ganz starke gehabt, nicht mal mehr können durch die Wohnung laufen, beide Beine. Sie haben mich nicht mehr gedreht, mehr wie 1,5-2 Meter. In der Zwischenzeit läuft es relativ gut und super wieder. Ganz schmerzfrei bin ich nicht. Aber das war der Grund von der Umschulung. Gelernt habe ich eigentlich Pflegefachfrau, weil das von Anfang an klar war. Das ist für mich der Traumwunschberuf gewesen. Schon von Kind her. Wahrscheinlich wirklich auch durch die ganze Spitalerfahrung, die ich positiv erfahren habe. Und habe nachher auch auf der Onkologie geschafft. In der Sterbebegleitung ganz stark unterwegs gewesen. Dort
spannend.
Einen langen Weg drin gemacht und einen Teil auf der Traumatologie bei der auch schwer verletzten Unispital in Zürich. Das sind so ein bisschen meine Stationen von der Pflege, die ich merke, die haben mich mega fasziniert und dort habe ich das Gefühl gehabt, dort bin ich am richtigen Ort. Weil so das Heil von den Menschen mir ganz wichtig ist. Das ist mein Thema, das mich leitet, das mich führt durch alles durch. Irgendwo Menschen, Seelen, Körper dürfen zu heilen, zu begleiten auf dem Weg von der Heilung, egal ob es schlussendlich ins Leben oder auch in den Tod hineingeführt hat, auf der Onkologie, je nachdem. Aber das Menschenheil ist das, was mich fasziniert hat. Dann kam die Rückenstabilisation, der Unfall gekommen. Und dann ist es nicht gegangen. Ich war nicht mehr arbeitsfähig. Ich habe eine Arbeitsintegration mal noch versucht. Auf irgendwelchen anderen Stationen gemerkt, nein, das kann ich von dem zu wenig gehen und es liegt körperlich nicht drin. Und habe dann eine Möglichkeit gefunden in einer Coaching, Supervisionsausbildung, Mediationsausbildung im Bereich von der vom Spitalwest zu gehen. Und habe die gemacht im Rahmen von der Umschulung, von der IV-Umschulung. Und habe dann gemerkt, wie fest mich das auch fasziniert, weil es eben genauso ums Heil geht. Zwar nicht ums Heil von persönlichen oder einzelnen Leuten nur, sondern auch um Gruppenheil oder zum Teil eben von Konflikt. Und habe meine Fähigkeiten dort drin entdeckt. Und habe dann ein bisschen später angefangen, Psychologie studieren, weil ich gefunden habe, das wäre noch so das Tüpfchen, wo man drauf könnte legen, ein bisschen tiefer noch in die Seele, ins Gesamte hinein zu sehen. Im Wissen, dass viele Leute schon damals in Korat fallen. Dass die Leute das Gefühl haben, hey, mit dir im Gespräch, mir geht es nachher besser. Und dort einfach das Wissen dazu zu holen, ist das gewesen, wo darauf dann wieder die Antwort gegeben hat. Ein guter Weg, der richtige Weg. Heute weiss ich, es ist richtig, ich stehe momentan am richtigen Ort. Die Türli Gemeindeentwicklung ist zufällig aufgegangen, genauso wie das andere, oder zufällig ist Gott geführt, glaube ich. Ich habe Bildung und Beratung geleitet gehabt, dort ist zusammengelegt worden. Das Werk von der EMK Schweiz. Und dann hat es eine Anstellungsmöglichkeit gegeben auf zuerst Stundenbasis und nachher eine Fixanstellung, wo der Matthias mir ein Türchen geöffnet hat, um zu sagen, hey, willst du nicht bleiben? Und dein Wissen nutzen. Und wir könnten es nutzen, gerade das Mediationswissen könnten wir nutzen, würde uns helfen, wenn du würdest bleiben. Und ich habe mir es lange überlegt und das Türli schlussendlich ergriffen, wo dort Matthias und Andreas geöffnet haben. Und durch das Türli ist weitergegangen, Richtung Prävention, weil dort gerade etwas ausgeschafft werden musste. Weil ich Erfahrung mitgebracht habe, weil ich vorhin schon in Fachstellen geschafft habe, in dem Bereich von Missbrauch und Grenzverletzungen, von missbräuchlichen Gewalterfahrungen. Und darum haben sie mein Wissen genutzt und aus dem Wissen ist immer mehr entstanden halt auch. Und ich denke, alles so Schrittli, Wegli, die vorwärts gegangen sind und nicht geplanten Weg.
Und es hat wie alles müssen ein bisschen so kommen, irgendwie auch.
Ja, es hat alles müssen kommen. Ich bin immer wieder gespannt, was das Nächste ist, was noch drauf kommt. Ja. Also ein bisschen zu merken. Ja. Es ist nicht ganz einfach, sich dem einfach wiegen und führen zu lassen. Und so aus dem Gefühl von eigentlich kleinen, verschupften, stillen, schweigenden Mädchen, die sich nicht getraut hat, den Mund aufzutun. wo es nichts Schlimmeres gibt, wie vor Leuten zu reden, wo irgendwo sich ausgegrenzt, missbraucht, gefühlt hat oder eben auch geworden ist. Und dort stehen wir jetzt. Der Weg ist nicht immer nur einfach zum gewesen. Zwischendurch merke ich, warum überhaupt? Kann ich es überhaupt? Mhm. Ist es überhaupt richtig so?
Ja, und dazu muss man sagen, für die, die das jetzt vielleicht nicht wissen, Natascha ist zum Beispiel die, die die Jahreskonferenz der Methodisten eigentlich so der Touchmeisterin ist, kann man fast sagen. Und ich meine, dort sind, ja, das sind 300 Leute, sind das locker, wo du ja, teilweise dann musst vorne anstehen und musst auch sagen, hey, da geht es durch oder da müssen wir jetzt anschauen oder wie auch immer. Also es ist schon, du hast ziemlich grosse Aufgaben innerhalb von der EMK, wo viel Verantwortung auch brauchen. Und da ziehe ich eigentlich regelmässig meinen Hut. Das finde ich wirklich sackstark, wie du das machst. Und auch die ganzen Schlichtungen, die ganzen Mentoring-Gespräche, wenn irgendein Konflikt nahmen ist in einer Kirche. Die EMK wird ja immer wieder mal in den Zeitungen oder jetzt auch sonst mal so ein bisschen, ja, das ist, die schauen an und die probieren es und so. Und das hat ja viel mit dir zu tun. Also im vielleicht auf der zweiten Ebene bist dann irgendwie du und dein Team involviert. Und das sieht man nicht so. Und das braucht wahrscheinlich auch sehr viel Energie, auch jedes Mal wieder in so Konflikte reinzustehen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich weiss es nicht, vielleicht fällt dir das mega einfach, aber ich finde Konflikte etwas mega anstrengendes.
Nein, es fällt mir nicht einfach. Und ich bin wirklich froh, dass ganz viele Leute mit mir sind und nicht nur ich. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es viele Leute mittragen. Und ja, ich werde viel dazu geholt. Und es ist nicht so, dass ich Konflikte wirklich super gerne habe. Ich finde einfach, dass man nachher kann entstehen aus einem Konflikt. Und das ist, glaube ich, das, was mich motiviert, ist eine Beziehungsebene, die wieder möglich ist, oder eine, die sich trennt, damit die Leute nachher wieder mit mehr innerer Ruhe vorwärts gehen. Und das ist das, wo mir den Mut gibt, Konflikte auch drin anzusprechen oder in diesen Konflikten drinstehen und die Mediationsgespräche zu führen. Aber es ist nicht so, dass mich nichts kostet, so Gespräche. Es ist kräfteraubend, das ist sicher.
Aber es schlägt wahrscheinlich so den Bogen wieder zurück zu dem inneren Bedürfnis nach Heil. Und da kann man ja auch übersetzen mit Frieden, dass Menschen irgendwie wieder so einen Frieden finden können, sei es jetzt mit jemand anderem oder auch mit sich selber. Ich merke, dass wenn ich ja selber vielleicht in einer Therapie bin oder so, wenn das ein Mensch ist, der weiss, über was er redet, dann ist das ganz eine andere Ausgangslage für mich und für meine Traumaarbeit zum Beispiel. Und dann finde ich natürlich das schon einfach ja, sehr, sehr gut, dass du weißt, von was du redest. Es hat viel mit deinem Leben zu tun.
Also ich komme aus dem, möchte mich aber nicht über das identifizieren, aber ja, es hilft mir zum Schaffen, es hilft mir zum Vorwärtsgehen. Und der Frieden mit mir als Person, der Frieden mit Menschen, aber auch der Frieden mit Gott ist, glaube ich, so ein bisschen das, die drei Sachen, die mir wichtig sind. Auch wenn der Frieden mit Gott in der Begleitungsarbeit nicht zwingend nur zuvorderst steht, weil dort nehme ich nicht rein. Ja. Aber einfach so im sonstigen unterwegs, im vielen Kontext unterwegs sein, finde ich das etwas extrem Wichtiges. Oder dort eben auch die Versöhnung mit der eigenen Glaubensgeschichte. Jetzt merke ich ja eben auch, meine Glaubensgeschichte ist nicht frei von Zwänge, frei von Themen, die schwierig waren, aber mich selber dürfen in dem weiterzuentwickeln und in dem in Frieden und Ruhe finden, ist so die Grundlage von ganz vielem. Ich habe sind es 2 Wochen her, vorletzten Sonntag, Predigt bei uns zum Psalm 32, der nimmt Ruhe und Geborgenheit bei Gott auf. Im ganzen Zerwürfnis von David, im ganzen Fluchtmoment von David. Und ich glaube, der Teil ist das, wo ich erleben will. Der Teil ist der, wo ich das Menschen erleben will. In sich ruhend, bei Gott ruhend, bei den anderen Menschen in den Beziehungen ruhend. Und wissen, dass man in dem Sinne nicht allein da steht.
Das klingt alles so mega, mega toll. Und ich weiss auch eben aus meiner persönlichen Erfahrung mit dir, dass es wirklich so ist. Und gleich nehme ich an, jetzt hast du von viel Zerbruch geredet und auch gerade dein Mann, der Rolf, der gestorben ist kürzlich. Also nur immer toll und ich schaffe das und so, das wird es ja auch nicht sein. Was sind so deine, wenn jetzt willst du sagen, Ratschläge oder was sind deine Go-Tos, die du machst, wenn du so wirklich in einem Loch drin bist? Was hilft dir? Wie kommst du dort wieder raus?
Ja, ich habe ganz lange gewehrt gegen all die Bildchen, wo Gottes Hand unten dran ist, wo Gott nahe ist, gegen all die Bilder. Ich merke, die sind immer noch Triggerpunkte für mich, auch in einem Gottesdienst zu hören. Gott umarmt dich, Gott ist der Nächste, Gott ist der Durchpräsente. Er steht irgendwo an einem Ort, wo kontrollierend ist oder kontrollierend drüber ist. Dort merke ich, triggert es mich mega stark. Einfach dann, weil mich so der kontrollierende Part daran erinnert, dass er eben viel dann nicht kontrolliert hat und das Nähe viel nicht möglich ist, einfach auch, weil ich das Gefühl habe, so nahe ist mir nicht gewesen. Und habe jetzt, ganz weniger auf meine Geschichte, aber momentan auf vielleicht die Situation seit dem Rolf sind tot, weil ich merke, ich bin am Anfang wirklich nicht in der Lage gewesen, mit Gott zu reden oder irgendwie wirklich laut zu beten. Ich habe einfach die erste Predigt aufgenommen, ich war nicht in der Lage gewesen, ein Gebet zu sprechen, was gegangen ist, ist Amen. Das Wissen, er ist da. Das Wissen, er ist irgendwo präsent. Und das ist eine reine Wissensfragestellung und nicht ein Gefühl. Das ist das, was mir geholfen hat, um nicht zu fest zu strageln. Und gleich gibt es den Moment, wo ich schreiend, brüllend, jetzt auch in der Wohnung gestanden, immer noch in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit hat es die viel gegeben, wo ich tief verzweifelt war, wo Suizid ein riesen Themenfeld war. Wo ich merke, dort gibt es den halt nicht mehr, den spüre ich nicht mehr und den finde ich ganz schwierig nicht zu finden. Was mir wirklich dort hilft, ist ja wirklich, der eine Part ist Musik, ganz klar. Nicht zwingend nur christliche Musik, sondern einfach Musik grundsätzlich. Querflöte ist dort wirklich das Heilmittel für mich. Spannenderweise jetzt nach dem Rolf im Top bin ich nicht in der Lage zum Blasen. Da habe ich dann mich ab und zu mal ans Klavier gesetzt. Dort habe ich aber sehr wenige Grunderfahrung, aber es hat gelenkt, um so ein bisschen vor mich hinklipperen. Oder malen. So der Teil, wo ich merke, dort kann einfach alles raus. Dort bin ich in der Lage, zum Wort zu finden oder mit Schreiben, wenn ich nicht reden kann oder nicht kann beten. Wenn ich vielleicht schreit nur noch in mir, Schreiben geht, die Hand funktioniert. Das sind, glaube ich, die Optionen, die ich für mich gefunden habe. Was ich mache, schon lange, ist in Tage bauen. Meine Tage sind gefüllt, die starten am Morgen um 6 Uhr, die gehen jetzt abends um 10 Uhr, 11 Uhr, was auch immer. Und ich brauche die Zeiten. So ein bisschen für mich, zum unterwegs sein, zum können Pause machen, um runterfahren können, in die Ruhe zu gehen. Super Methode dafür ist, ein Kerzchen anzünden, ein Teetassel füllen und auf 10 Minuten aufs Sofa sitzen und nichts machen. Das geht in jeder Lebenslage. Und ob dann Tränen kommen oder ob dann Freude überwiegt, ob dann nichts kommt, ob ich leer bin oder ob Gedanken fließen, ist mir eigentlich gleich. Aber das fährt mich runter.
Ja, mega. Ja, eben, wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich jetzt 3-4 Stunden da reden und du hättest so viel Gutes zu sagen. Aber man kann dich ja auch schon bald einmal hören. Und vielleicht, wenn wir noch so schliessen den Bogen noch so ein bisschen in die Richtung. Das ist dir ein Anliegen mit dem Weitglauben, mit dem, dass Menschen können irgendwie Frieden finden, dass sie sich auf einen Weg können begeben. Und du bist jetzt da in einer Kirche dabei, in einer EMK-Kirche dabei im Aargau, wo sich eigentlich da schon noch so präsentieren will. Und ihr macht jetzt etwas. Willst du mal erzählen, was ihr macht? So ganz spezifisch, wo man auch kann als Außenstehende, als Nicht-EMKallerin kann kommen.
Noch so gerne, auch als Außenstehende, Nicht-EMKaller, vielleicht auch vom Glauben, nicht mehr ganz so viel wissend kommen. Wir haben schon lange, der Dave Gassmann, unser Pfarrer, und ich, den Traum gehackt, eine Glaubenskonferenz zu machen. Eine, die nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in die Weite rausgeht und sagt, hey, der Glauben ist weit und der Glauben ist eine Glaubensreise. Wir sind unterwegs, unser Glauben wandelt, unsere Geschichte prägt unseren Glauben, unsere Erfahrungen prägen unseren Glauben, positiv und negativ. Und es ist wichtig, dort dürfen, Sachen zu hinterfragen, dürfen Fragen zu stellen, dürfen zu zweifeln, dürfen aber auch den Weg mit Gott finden oder vielleicht auch im Hadern mit ihm unterwegs sein. Und so haben wir ein Team ins Leben gerufen und haben die 3x3 Glaubenskonferenz oder 3x3 Konferenz ins Leben gerufen. Mit dem Themenfeld weit glauben, um weiter zu glauben. Weil wir davon überzeugt sind als Viererteam, was im Kernteam vorbereitet, dass nur dort, wo unser Glauben darf, in die Weite gehen, wo wir Gott neu dürfen entdecken, neue Facetten von einem dürfen entdecken, nicht eingegangen werden auf etwas, was wir mal gelernt haben oder wo wir mal so erfahren haben, dass wir in der Lage sind, zum weiter glauben, zum im Glauben weiterkommen, zum etwas von dem Glauben vielleicht auch weitergeben oder eben die Stärke auch finden, in allen Herausforderungen an Gott weiterhin zu glauben oder wieder zu glauben. Und wir möchten mit dieser Konferenz die Option und die Möglichkeit geben, das auf verschiedene Art und Weise zu erfahren. Mich gehört man als Moderatorin von dem Ganzen, von diesen ganzen zwei Tagen, als Mitorganisatorin, ich habe die Ehre, das rauszuholen, aus den einzelnen Leuten, mit einzelnen Leuten unterwegs zu sein. Das freut mich mega. Wir haben am Samstagmorgen mit dem Highlighter Thorsten Hebel, der eine weite Glaubensreise gemacht hat, die wir als Gemeinde im Februar schon mal gehabt haben bei uns, an einem Anlass, oder im März sogar, wo mit seiner Geschichte, mit seinem Weggehen vom Glauben und gleich wieder etwas finden, etwas ganz anderes finden von dem Gott, wo, als was er am Anfang gehabt hat, eine ganz spannende Geschichte mitbringt. Wir haben am Nachmittag beschlossen, wenn wir wirklich auf Workshop-Basis weitermachen, mit zwischen 8 Workshops, einen mit dir unter anderem, zum Thema Zwiebeln. Genau. Aber auch ganz andere Formen von Körper, Spiritualität, zu Stille, zu Glaubensfragestellungen, die dürfen sein. Der Thorsten Hebel macht einen. Unser Abendmusikanten Jonas macht einen. Ich bringe, glaube gar nicht alle zusammen. Tese haben wir einen. Und wir sagen, es gibt ganz viele verschiedene Formen. Wir möchten Mut machen, Fragen zu stellen, kritisch hinterfragen oder Neues zu entdecken. Ja, und gerade diese Woche vom Jonas seinen Text noch bekommen, was er also im Workshop macht. Jonas ist Musiker. Ein spannender Musiker, finde ich, ein Worshipper, der nicht ganz so klassische Worship-Songs hat, der ganz viel auch in seine Worship-Songs in Gott hinterfragt, sein eigenes Sein hinterfragt, wo genau das aufnimmt in seinem Workshop und sagt, hey, wie können wir mit dem Dilemma vom Unterwegssein von der Welt unterwegs und in dem meinen Worship machen zum heutigen Zeitpunkt und nicht einfach der klassische Worship, der immer schon so ein bisschen gesungen worden ist. Er macht am Abend ein Konzert, wird am Nachmittag etwas von seiner Geschichte erzählen und geht am Sonntagmorgen weiter mit einem Input vom Dave mit so ein bisschen Schwerpunkt Christsein und Glauben in der Welt heute, auch mit einem Interviewgast, der dort dazukommt und mehr am Nachmittag, da bist du nochmal dabei in einer Podiumsdiskussion und schlussendlich im Schlussplenum nochmal abschließen in der Podiumsdiskussion, wo es auch darum geht, nochmal Glaubensgeschichten zu hören, zu merken, unser Unterwegssein mit Gott verläuft so verschieden, so unterschiedlich und wir stehen so an unterschiedlichen Orten und gleich sind wir irgendwo im Gleichen unterwegs. Und die ganze Bandbreite von diesen Stimmen ist richtig und gehört zu uns und zu unserem Glaubensleben. Ja, und mit dem gehen wir in den Schluss hinein. Wir freuen uns auf die zwei Tage und hoffen auf ganz viele Leute von uns als Gemeinde, von anderen, von der Methodistenkirche, aber von auch ganz vielen anderen, die sagen, gehört zur Kinderkirche. Weil wir möchten miteinander dürfen das entdecken, was für jeden stimmt und vielleicht auch miteinander ins Gespräch aneinander in dem Ganzen hineinstehen.
Das ist vom 31.08. bis zum 1.09. in Hunzenschwil, relativ nahe vom Bahnhof. Also es ist auch für die mit dem ÖV ist das gut erreichbar und man kann sich anmelden online. Ich tue dann das alles in die Show Notes rein, dass man ganz einfach darauf zugreifen kann, wer sich da interessiert. Und ich habe gerade letzte Woche mir Gedanken gemacht, um so mich aussetzen auch an Sachen. Weil so Konferenzen sind gerade für Leute, die halt irgendwie auch Missbrauch jetzt im geistigen und kirchlichen Kontext erfahren haben. Nicht immer ganz einfach. Aber dass du vorher gesagt hast, hey, ich habe versucht, das irgendwie zu trennen und habe das wie auf die Seite können stellen, hey, das sind die Menschen und das sind ihre Gedanken und ihre Lehren, die sie irgendwie vertreten. Aber ich bin ganz auf einer anderen Basis und das ist okay so. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich zwischendrin mal wieder irgendwie etwas so aussetzt. Und darum setze ich mich ja aus und komme und freue mich auch. Und herzliche Einladung auch für den Zweifelclub. Ich weiss, dass der Dani auch kommt. Ich weiss noch nicht, ob er sich angemeldet hat, aber er hat gesagt, er kam. Genau, es sind mindestens zwei. Und Michelle vom Zweifelclub ist auch noch dabei, genau.
Genau, von Michelle und von ihr habe ich gewusst, von ihm nicht. Nein, er hat sich noch nicht angemeldet. Ich habe eine Frage
beantwortet.
Ja, wir sind froh um Anmeldung. Es hilft uns zum Planen. Es macht es ein bisschen einfacher. Ja, ich glaube, es ist nicht einfach. Es ist auch für uns nicht einfach. Wir haben versucht, ein breites Publikum zu haben oder ein breites Publikum anzusprechen. Eine breite Palette von Leuten zu haben, die wirklich alle Facetten aufnehmen. Und das eine wird einem freuen, was man hört. Und das andere sagt man, hey, genau das ist das, was schwierig ist. Und dort auch mit diesen Zweifeln oder mit diesen Fragen dürfen drin sein oder auch mal rauslaufen oder mit jemandem von uns Gespräch suchen, der gerne einfach auch redet, ohne irgendwo in eine Richtung Quelle zu drängen. Ich glaube, das braucht die Voraussetzung. Und ich hoffe ganz fest, dass wir das miteinander schaffen, halt zusammen.
Ja, und eben, du bist rum. Also, wenn du irgendwie Zeit hast, bist du bereit, dass wir dich ansprechen dürfen. Du bist ja auch abgesehen vom Weitglauben, von der Konferenz, bist du ansprechbar. Man kann sich melden bei dir, wenn man zum Beispiel, man sagt, ein Gespräch oder ein Coaching mit dir in Anspruch nehmen, dann kann man auch außerhalb von der EMK oder als ungläubige oder zweifelnde Person kommen. Und ich bin auch rum. Das heisst, das ist, ja, mega wichtig, dass man versucht, zusammen Wege zu finden. Weil ich glaube, die Gemeinschaft passiert ja nicht einfach so. Und wenn wir alle nur online Fäuste machen, das bringt manchmal ja auch nicht wirklich weiter. Darum, genau, kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Genau.
Ja, ich bin sehr gerne und sehr offen für Gespräche in jede Richtung. Egal, ob man oder wo man im Bereich vom Glauben steht, dass man es gar nicht um den Glauben geht, es darf um alles andere gehen. Das ist eine Facette, die ich aufnehme, wenn jemand darüber reden will und wenn jemand nicht darüber reden will, dann nicht darüber reden. Das ist auch gut. Aber ich finde es schwierig, wenn man einfach nur das Gefühl hat, hey, das sind alle Leute. Dort merke ich dann schon, ich will nicht gerne in den Topf geschmissen von ihr Christen all, weil eigentlich habe ich das Gefühl, nein, nicht mehr Christen all. Man kann auch anders und man kann alle Fragen und Zweifel zulassen, die einem getragen werden. Und der eine auf dem Weg und der andere auf dem anderen. Und der ist wichtig und richtig für den Moment.
Und du bist immer eine, die sich auch äußert, auch vielleicht einmal unbequem äußert. Gerade bei letzter Woche ist ein Bericht rausgekommen im SRF über Züchtigungen im Kreis von evangelikalen Kirchen oder Glaubenssystemen. Und dort hast du unter anderem mitgeredet und du hast dich sehr klar auch geäußert. Dort als Fachperson, als offizielle Natascha. Jetzt bist du so ein bisschen inoffiziell privat auch da. Und das finde ich stark. Also das braucht ja immer Mut, wenn man in der Kirche arbeitet und sich gleich auch das rausnimmt, einmal die Kirche zu kritisieren oder das Christentum zu kritisieren. Und da bist du definitiv eine Person, die das auch macht.
Ich bin Mühe, ja. Merci vielmals. Lob.
Bitte. Genau. Ja, Natascha, es gibt viel, was mir noch irgendwie so ein im Kopf rumspukt. Aber ich denke, an dieser Stelle kommen wir vielleicht einmal zu einem Abschluss. Vielleicht hast du noch irgendetwas, was dir ganz wichtig ist, um den Leuten noch mitzugeben, was dir noch in Sinn kommt, was du gerne noch erzählen würdest. Sei es ein mutmachendes Schlusswort oder irgendetwas, wo man dich noch sonst weiter könnte hören könnte. Vielleicht bist du noch in einem anderen Podcast gerade außerhalb von diesem SRF-Gespräch. Ja, ich weiss nicht, ob du gerade noch etwas hast. So.
Nein, in einem anderen Podcast außer dem SRF-Gespräch bin ich nicht gewesen. Bin aber Workshop-Leitende und Podiumsteilnehmende am Symposium für Klingende Erziehung. Es klingt ein bisschen schrecklich, bin ich mir bewusst. Aber auch das geht dort eigentlich darum, zum ehrlich hinzuschauen. Auch dort, die Gruppe, die ich mitleite, die ist für Betroffene, die missbräuchliche, christliche Erziehung erlebt haben. Auch dort wollen wir hinstehen und sagen, es ist so viel geschehen, es geschieht immer noch so viel und das ist nicht recht. Gott ist anders. Und wir möchten offen sein. Wir werden am Morgen zwei Referenten haben, die ganz klar Stellung nehmen und sagen, hey, Missbrauch im Namen von Gott, Schläge im Namen von Gott sind falsch. Und den Weg, wenn wir auch dort gehen, dort gehört man mit Sicherheit nochmal. Ein Teil davon wird eventuell dann auch mal veröffentlicht. Das wissen wir noch nicht ganz so klar. Und ich glaube, mir wichtig, ganz persönlich zu sagen, ist, ich habe es vorhin aufgenommen, Heil ist mein Themenfeld. Ich glaube, jede Person hat das Recht, dürfen zu heilen, innerlich dürfen zu heilen, egal was passiert ist, und einen heilvollen Weg dürfen zu bestreiten. In allem Schlimmen, was passiert, finde ich das Leben etwas Wunderschönes. Und genau das möchte ich weitergeben und sagen, geniessen dort das Leben, das ihr könnt, und lasst euch im anderen ihnen helfen und das rausführen und heil werden.
Mega. Gibt nichts hinzuzufügen. Danke vielmals.
Ja.
Und alles andere werdet ihr in den Shownotes finden. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt an Natascha oder irgendetwas euch noch auf dem Herz brennt, dann könnt ihr sie erreichen. Ich werde Kontaktmöglichkeiten auch einfügen oder dann via mich. Und danke vielmals, Natascha, für deine mega grosse Offenheit und für deine Authentizität und für dein Dasein in diesem Podcast und allgemein in deinem Christentum in der Schweiz, was du da so auch anreissest und was für eine Stimme das du gibst. Danke für dich.
Merci, habe ich dürfen mit dabei sein. Es hat Spass gemacht, mit dir im Gespräch zu sein. Mal auf dieser Ebene und nicht nur als Arbeitskollegin.
Ja, genau. Ja, dann macht es gut alle miteinander. Wir sehen uns am 31. oder am 1.9. oder sogar an beiden Tagen in Hunzenschwil in der 3x3 an der Konferenz «Weit glauben, um weiter zu glauben». Habe ich es richtig gesagt?
Ja, genau.
Yes. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.